Herzlich willkommen beim SV Poppy. Bei der Vorstellung einiger unserer vielen Sparten, von Abteilungsleitern, Vorstandsmitgliedern oder einzelnen Sportlern in Form eines Podcasts. Herzlich willkommen beim SV Podcast. Mein Name ist Dirk Träger, ich bin Mitglied der Vorstandschaft und verantwortlich für Website, Presse und IT. Wir wollten uns an einem sehr ungewöhnlichen Ort treffen, am neuen Römerturm, aber aufgrund der schlechten Wetterlage haben wir uns für einen anderen Ort entschieden. Warum dieser ungewöhnliche Ort? Weil ich bei einem sehr ungewöhnlichen Menschen zu Gast bin. Ich begrüße hier in Pocking den Ehrenvorsitzenden und ehemaligen ersten Vorstand des SV Pocking, Herrn Dr. Peter Hück. Hallo Peter, ich grüße dich.
Hallo Dirk, herzlich willkommen bei mir.
Peter, wir sind beim SV Pocking eine ganze Weile miteinander gegangen. Du bist beim Verein natürlich sehr viel länger tätig wie ich. Du hast seit 1998 die SV Pocking als ersten Vorstand geführt. Am 22.02.2019 hat deine Regentschaft beim SV Pocking geendet. Sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen, das hat sicherlich im Nachgang ein bisschen gedauert. Es sind heute genau 512 Tage vergangen, seitdem das Amt der Nachfolger ausübt. Fangen wir mal mit der Zeit danach an. Ist dir damals ein Stein vom Herzen gefallen, weil du eine große Last los warst? Oder trauerst du der Zeit nach, wo du einen so großen Verein durch gute und schlechte Zeiten geführt hast?
Da hast du natürlich mit beiden Antworten eigentlich recht. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass einem ein Stein vom Herzen fällt, wenn man die Verantwortung abgeben kann. Dass man nicht mehr immer für alles, auch für Sachen, die man eigentlich gar nicht verantworten wollte, müsste, sollte, aber trotzdem verantwortlich ist und das dann regeln muss. Wenn das weg ist, ist es erleichternd. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein etwas weinendes Auge, weil man ja durch die regelmäßigen Treffen, die wir hatten, natürlich auch viele Freundschaften intensiviert hat, die jetzt zwangsweise oder logischerweise so ein zum Teil etwas abflachen, weil man sich nicht mehr so regelmäßig trifft.
Der Peter Fliegel, mit dem saß ja vor zwei Wochen zusammen, der freut sich immer riesig, wenn sich Leute, die jetzt noch aktiv sind, bei ihm melden. Ist es bei dir auch so, dass die Leute bei dir noch um Rat fragen oder dir sagen, ja, wie geht's dir, Peter, was machst du?
Das kann man so nicht sagen, nee. Also um Rat fragen muss die neue oder die nachfolgende Regentschaft, die Vorstandschaft eigentlich scheinbar nicht, was auch gut ist. Kann man schon fast hoffen, dass man sie gut eingearbeitet hat. Es ist ja auch eben nicht von ich weg und dann schauen, wer der Neue ist, sondern wir haben ja gemeinsam eigentlich diesen Übergang über Jahre aufgebaut. Wichtige Teile der Vorstandschaft sind ja geblieben. Spartenleitungen haben sich ja in der Zeit nicht wesentlich verändert. Natürlich freue ich mich, den einen oder anderen Freund, wo auch immer, wieder zu sehen, das ist klar. Aber aus rein sportlichen Gründen ist es eigentlich nicht der Fall.
Wenn wir mal die aktuelle Lage bewerten, bist du froh, momentan nicht erster Vorstand im Verein zu sein und diese Krise meistern zu müssen? Oder hättest du gesagt, das hätte ich schon gerne auch gemacht?
Also die Auswirkungen auf den Verein sehe ich natürlich so nicht mehr, nachdem ich als Arzt die Auswirkungen täglich mitbekommen habe, auch ganz extrem eigentlich mitbekommen habe, weil ich ja im Landkreis und niederbayernweit verantwortlich tätig bin, hätte ich jetzt wahrscheinlich keine großen Probleme. Man hätte sicher viel Zeit investieren müssen, manche Sachen zu tun. Was ich nicht abschätzen kann, ist, wie es zum Beispiel in den Mannschaftssportarten geht, die zum Teil viel Geld investieren müssen, immer wieder für Trainer und so weiter. Wie es denen finanziell geht, ist sicher fraglich oder nicht ganz einfach, aber auch die Zeit wird vorbeigehen und dann gehen wir nächstes Jahr, denke ich mal, alle gemeinsam wieder in das neue Jahr und dann wird es hoffentlich auch ohne Corona wieder weitergehen.
Du bist ja in Bad Griesbach geboren, hast in München studiert, hast dich dann an der Uni Bonn weitergebildet und hast dort sogar ein paar Jahre als Oberarzt gearbeitet, bevor du dann ins Rottal zurückgekommen bist und dich hier als AHNO-Arzt niedergelassen hast. Seitdem hast du ja in Pocking viel bewegt, nicht nur als ersten Vorstand vom SV Pocking, sondern auch als Mitglied im Stadtrat. Die PNP hat dich beim Abgang beim SV Pocking Krisenmanager genannt, der schwierige Zeiten erfolgreich gemeistert hat. War Krisenmanagement ein Wahlfach bei dir an der Uni oder hast du dafür ein Naturtalent, um einen Verein mit 2000 Mitgliedern so erfolgreich durch diese Krise, die wir ja hatten, zu führen?
Ja, natürlich lernt man nirgendwo Krisenmanagement. Jetzt sage ich in der Medizin, vor allem wenn man dann auch an verantwortlicher Position tätig ist und später natürlich in der Praxis erst recht, sind schnelle, klare Entscheidungen gefragt. Die Medizin ist jetzt zwar kein demokratisches Feld, aber das war eigentlich mir immer wichtig, weil ich gesehen habe, dass es vor der Krise, die mit sehr großen Baumaßnahmen und den finanziellen Belastungen eigentlich begonnen hat und wo es dann durch vielleicht mangelnde Kommunikation zwischen Sparten und Vorstandschaft zu diesen Problemen oder zu Problemen kam, ist, war für mir oder für mich eigentlich immer klar, dass man, egal welche Entscheidungen im Verein, immer gemeinsam tragen muss. Und das hat sich echt bewährt. Und ich muss sagen, als ich zurückkam nach Pocking, was schließlich meine Heimatstadt, war ja eigentlich der erste Kontakt mit Freunden wieder, waren Sportvereine. Das ging bei den Skifahrern los, das ging mit Badminton los, das ging allen möglichen Sparten, wo ich halt früher aktiv war. Da habe ich sofort wieder meinen Anschluss gefunden und naja, die Klappe halten konnte ich noch nie wirklich, wenn es um irgendwelche Entscheidungen ging. Und so kam ich damals auch zu diesen Vorstandssitzungen, wo dann Probleme auftraten. Dann ist ja mein Vorgänger zurückgetreten. Und dann war ewig die Frage, wer macht das? Da war ich jetzt sicher nicht an erster Stelle. Aber die Tatsache, dass ich halt in der gesamten Zeit, wo vorher Probleme waren oder absolut nicht da war und nicht verantwortlich war, war ich wahrscheinlich keine schlechte Wahl, weil ich halt völlig ohne Hintergrund, ohne irgendeinen böse sein zu müssen oder überhaupt zu können, ja, diese aus dem Tal rauskommen konnte.
Die Sache auch neutral, ja, von außen zu sehen.
Komplett neu angefangen, ja. Dann, ja.
In deiner Abschiedsrede hast du gesagt, ohne ständige Helfer wie speziell Peter Fliege, Dennis Spartenleiter, Rolf Boschenreiter, Franz Lustinger und Ingrid Klein wäre der Sportverein längst insolvent gegangen. Wie wichtig waren diese Personen für deine erfolgreiche Arbeit und warum war es überhaupt möglich, dass dieser Verein in solche Schieflage geraten ist?
Fangen wir mal in der Vergangenheit an. Wie gesagt, ich weiß es letztendlich vieles nur aus dem späteren Hören oder späteren Erklären, aber es wurde ja mit der großen Tennisanlage, die gekauft wurde, die Krise entstand bis zu 2 Jahre, bevor ich wieder da war eigentlich.
Also ungefähr 96?
Ja, 96, davor. 95, also 90, ja. Letztendlich entscheidend war also die finanzielle Lage nach Kauf der Tennisanlage und Umbau. Und da wurden halt auch Entscheidungen alleine getroffen. Ich kann es da nicht mehr sagen, warum und wieso und wer wann wie was gemacht hat. Aber das Ergebnis war halt einfach, dass es zu akuter Zahlungsunfähigkeit kam irgendwann mal. Und dann musste man halt, weil das die Rechtssituation, die finanzielle Rechtssituation so ist, dass es die Sparten nur Teile des Vereins sind, musste der Verein auf Geld von Sparten zurückgreifen. Das hätte man vielleicht eleganter lösen können, als es damals gemacht worden ist. Und da kam es dann letztendlich auch nicht nur zur finanziellen Schieflage, sondern auch zu tatsächlich ernsthaften zwischenmenschlichen Problemen.
Wie ich es mitgekriegt habe, ging es der Leinbühne damals an Kragen. Den hat man dann
praktisch. Naja, man hat sich bei denen sozusagen verdient. Die hatten Geld und man musste halt akut Rechnungen zahlen und dann hat man das denen, so ich gehört habe, ich war nicht dabei, mehr oder weniger zwangsweise abgenommen. Und naja, das war halt nicht gut. Ja, ich bin halt auf alle dann zugegangen, weil ich ja mit keinem irgendwie zerkracht war. Und mir wollte ja keiner was, sie wollten vorwärts gehen alle. Und auch die damals betroffene Sparte Leinbühne hat voll mitgezogen. Also die haben natürlich mitgeholfen, dann haben wir da einen Schnitt gesucht und haben sich dann auch vom Verein gelöst, aber haben jahrelang die Jugendarbeit ganz, ganz kräftig mit unterstützt, haben uns da finanziell mitgeholfen. Also das war schon gut in der Zeit. Und den Anfang der Frage zu beantworten, die genannten Mitstreiter, der Peter Fliegel war damals in der vorhergehenden Vorstandschaft, der kannte natürlich den Verein in- und auswendig, weil der ja schon damals schon 30, 40 Jahre in der Vorstandschaft mit dabei war. Und ja, fast als väterlicher Freund und wirklich guter Berater. Der hat auch immer einen Kontakt zu den Älteren, die ich halt auch nur als väterliche Bekannte letztendlich kannte, aber den Kontakt gehalten. Und natürlich braucht man in so einer Situation jemanden, der sich in Finanzfragen wirklich auskennt. Das hätte ich es auch nicht gemacht. Und nachdem mit der Ingrid Klein, Finanzfachfrau, im Boot hatten und mit Brigitte Thomsen, die damals ja zweiten Vorstand gemacht hat, eine Rechtsanwältin, konnte ich das auch verantworten. Also ich sage ich mal so, ohne diese beiden Fachleute, Fachfrauen dazu, hätte mich meine Frau nicht reinlassen, weil man ja doch Angst haben muss, wenn man was relevant falsch macht, dass man dann auch persönlich irgendwo mithaftet, was ja auch der Fall ist. Ja, aber kann man zwar Versicherungen abschließen und so, aber natürlich haftet man damit. Und mit der Hilfe habe ich mir das dann schon zugetraut, was ja dann Gott sei Dank auch funktioniert hat.
Der SV Pocking hat ja immer sehr viele Abteilungen gehabt. Wie schwer ist es, die alle unter einen Hut zu bekommen? Dass man nicht die einen bevorteilt, den anderen ein bisschen benachteiligt, weil man sagt, ja gut, für die habe ich persönlich ein bisschen mehr übrig für die. Man muss ja immer das irgendwie in der Waage halten. Wie schwer ist sowas?
Das fand ich jetzt nicht wirklich schwer. Es haben zwar nicht immer alle Entscheidungen mitgetragen, aber wir haben sie gemeinsam getroffen. Und wir waren, glaube ich, 14 bis 16 Sparten zum Teil. Da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Bedarfe. Wenn eine Sparte nur einen Teil des Jahres Intensivsport betreibt, da aber viel Geld braucht, dann ist es für andere Sparten das ganze Jahr, dreimal die Woche draußen aktiv sind, immer schwer, das nachzuvollziehen, von beiden Seiten eigentlich. Und bei begrenzten Geldmitteln ist es besonders kompliziert manchmal. Aber dadurch, dass wir wirklich alle Entscheidungen, und das war, darauf habe ich wirklich Wert gelegt, und wenn sie noch so unbequem waren, haben wir die Entscheidungen alle gemeinsam getroffen. Wir haben uns ja regelmäßig, anfangs monatlich, alle Spartenleiter zusammen mit der Vorstandschaft getroffen und diese Probleme hat immer wieder erörtert, gemeinsame Pläne gemacht, geguckt, Mensch, was haben wir Geld, wo brauchen wir es unbedingt, wer will was, dann versucht irgendwann auch mal wieder Wünsche zu bedienen. Und das ging eigentlich fast die ganze Zeit wirklich gut. Und wenn einer, es konnte halt jeder sagen, was er braucht und warum. Und dann konnten die anderen das auch nachvollziehen. Wenn man bloß eine Geldsumme sieht, die nie erklärt ist, was weiß eine Turnerin davon, was im Fußballgeld notwendig ist, und umgekehrt, was weiß ein Tennisspieler, was die Turnerinnen brauchen. Oder ein Schwimmer, auch da, die fahren weg und machen, und natürlich ist eine Badehose selber nicht teuer, die Fußballschuhe auch nicht, aber da macht es halt wirklich das gesamte Paket. Ne?
Es ist ja halt nur so, wenn einer von der Ingrid Gelder frei haben will, die sagt, wir brauchen einen Vorstandsbeschluss, das muss erklärt werden, das muss richtig dargelegt werden, und dann wird die Vorstandschaft sagen, ja oder nein, also das gibt da zwei Antworten.
Genau.
Und es ist auch so, ich habe im Verein, du findest da wirklich keinen, der damals, wo es genau erster Vorstand war, der sagt, also den ersten Vorstand, den wir da haben, den kannst du wirklich knicken. Jeder war froh, wenn du Kämme bist und hast deine Rede da gehalten, wenn dann irgendein Event war. Das ist nicht einfach, dass man so beliebt ist bei 2000 Mitgliedern. Das ist wirklich, also du hast schon richtig, richtig viel geleistet.
Ja, freut mich, wenn es so ist, wenn es so angekommen ist, aber erklären kann man das sicher nicht. Nur, wie soll ich sagen, Offenheit für alles. Ich habe selber sehr, sehr viele verschiedene Sportarten früher betrieben, keine absolut intensiv. Das Intensivste war Skifahren und im Sommer Leichtathletik, um im Winter fit zu sein, aber das jetzt Fahrradfahren, Tennis, Tischtennis, alles Mögliche. Also ich kenne vieles, ich kenne natürlich auch aus der Jugend noch viele von diesen dann späteren Spartenleitern oder eben Weggefährten. Und ja, man bemüht sich schon reinzuhören, sich das anzuhören. Und wir haben uns auch regelmäßig getroffen. Also auch wenn da mal ein neuer Spartenleiter war, den man nicht kannte, das dauert ja nicht lange, wenn du ihn zwei, dreimal siehst und auch jeden immer wieder aufforderst, dass er auch seine Meinung dazu äußert und keinen überfährst. Ich denke mal, das ist es. Das Bemühen um die Sache.
Das ist ja ganz wichtig, zuzuhören, den Leuten zuzuhören, wo die Probleme sind. Darum meine ich, ist auch der Söder so beliebt, der macht es ja ähnlich, der hört den Leuten zu und sagt, ich kann es ja nicht versprechen, aber ich kümmere mich drum und das ist halt wichtig. In deiner Abschiedsrede hat der Bernhard Simmelbauer, dein Nachfolger, gesagt, Peter Hück verlässt nach 50 Jahren Mitgliedschaft den Verein. Erstmal kommt mir die Zahl 50 ganz schön hoch vor. Und in welcher Abteilung hast du da angefangen?
Also erinnern kann ich mich natürlich nicht mehr wirklich. Man denkt, man hat ein Bild, wenn man im Kopf. Ja, mein Vater war natürlich auch immer beim Sportverein und angeblich habe ich mit 3 Jahren am Stefani-Tag, was ja ein Tag oder immer um meinen Geburtstag rum ist, also zu meinem 3. Geburtstag, das muss das alte Vereinsheim noch gewesen sein in der Kolpingstraße, wo jetzt Café Gala oder danach Café Gala war, bei der Stefani-Feier wohl einen Purzelbaum geschlagen haben. So ging das wohl los. Also man würde heute sagen, ja, das Kinderturnen oder Rockzipfelturnen oder Mutter-Kind-Gruppe.
Alles außer Fußball gab es ja auch mal.
Ja, Fußball.
Nee, alles außer Fußball gab es mal.
Alles außer Fußball, ja genau, gab es auch mal. Naja, so ging es halt los. Und letztendlich später dann in der frühen Jugend schon halt einfach Leichtathletik. Mhm. Das war also das Erste. Dann, ach mein Gott, Tischtennis gespielt, habe ja immer irgendwas gemacht draußen. Mhm. Beim Schwimmen war ich mal da mit dem Tschukener jahrelang und hier und da. Was ich nie gemacht habe, das war Leistungssport in eine Richtung. Mhm. Also immer nur das. Und ich war jetzt, sage ich mal, nirgendwo ein Spitzenathlet, sicher nicht. Aber überall gut dabei, sagen wir mal so. Das Einzige, was ich wirklich nicht konnte, war Fußball spielen. Also, wenn es in der Schule ging, zwei Mannschaften, wurde ich immer als Vorletzter oder Letzter dann zwangsweise ausgewählt. War zwar schnell und ausdauernd, aber der Ball war nicht meins.
Köpenhaus, das ist mir jetzt ganz nett, dass da mal was war. Ich weiß von dem ehemaligen Möbelhaus, da war Möbel Fuhrmann und dann war Möbel Weber, war es nicht, wie hieß der? Egal. Aber am Köpenhaus, da war auch mal ein Sporthaus. Der
Kolpingweg.
Köpenweg, ja.
Ja, da wo es Gala ist. Also, genau, da. Hinter der Franzbank. Da war ein Riesending, da war ein Saal und da wurde, also ich weiß dann später noch, Faschingsfeiern, oder der Faschingszug ging dort immer zu Ende und dann war sogar noch mal kurzzeitig Disco da drin, bis es halt dann irgendwann weggerissen haben, so in den 70er Jahren, Stadterhebung und wo alles modern wurde dann. Aber was ich vorher noch sagen wollte, der Verein an sich oder im Verein diese Krise zu meistern, war natürlich das eine. Aber nachdem wir ja von der Stadt mit den ganzen Krediten oder Kreditabsicherungen und zinslose Darlehen, auch Kreditvergabe zusammen mit der Sparkasse und die Stadt als Bürgen dahinter, also wir hatten dann schon von dort auch erhebliche Unterstützung. Und die haben natürlich auch gesehen, also die haben diese Übernahme der Tennisanlage durch den Verein nicht nur gefördert, sondern auch gern gesehen, dass das nicht brach liegt da draußen. Es war ja erst früher neben unserer Tennisanlage, ja, das war die Boomzeit, Boris Becker und Steffi Graf, da wollte jeder Tennis spielen und dann ging ja diese private Gesellschaft letztendlich zu Ende, dann haben die das gekauft, haben die eine Halle neu gebaut und eben dieses große Gebäude dazu. Da war die Stadt schon mit dabei, also die haben ihre Verantwortung da schon übernommen.
Das war der Jakob, der Bürgermeister
damals? Damals erster Jakob, genau, gleich noch zu Beginn und dann kam aber eh schon der Graf Franz, genau.
Das heißt ja von den Älteren immer, früher war alles besser. Das haben unsere Großeltern schon gesagt und das Thema hatte ich auch vor 2 Wochen mit Peter Fliegel. Er meinte, dass die Kameradschaft früher im Verein weit besser war wie heute. Was meinst du, was war früher besser und was ist es heute?
Das mag das Zurückblicken sein. Peter kommt noch tatsächlich aus einer noch anderen Generation als ich. Wenn ich die Fotos früher sehe, das ist ja Generation mein Vater und mein Onkel, die da auch irgendwie schon im Verein waren. Was hatten die das ganze Jahr? Die hatten halt 2-3 Mal die Woche einen Sport. Ansonsten waren die Jugendlichen auf der Straße, haben irgendwo rumgekickt, dort auf einer Wiese und hier und da. Und es gab ja eigentlich kaum was Organisiertes außer einem Sportverein. Ja. Und da waren natürlich auch, wenn die mal weggefahren sind mit dem Bus oder mit dem Radl einen Ausflug gemacht haben, war das Event des Jahres. Das kann ich heute nicht vergleichen. Jeder 18-Jährige hat Zugang zum Auto, die 16-Jährigen zum Moped. Die gehen, sind nicht darauf angewiesen, in Pocking sich an den See zu setzen und sich überhaupt zu treffen, weil sie halt die können nach Passau fahren, das war zu meiner Zeit auch fast undenkbar, da passt du vielleicht einmal im Monat mal irgendwo los, ja, woanders hin. Also das ist einfach anders. Ob das besser ist, glaube ich nicht. Wenn ich sehe, meine Kinder, die, was die auch mit der Elektronik jetzt Kontakt zu anderen haben und ganz, ganz vielen Leuten, also das ist, hat auch was, also hätte ich auch nicht,
er hat es dann so begründet, hat es dann so begründet, dass eben eine Vorstandssitzung vor 3, 4 waren es dann nicht daheim. Heute sind naja, 8:45, um 9 keiner mehr da.
Das ist klar, aber das liegt auch daran, dass wir alle mehrere Verpflichtungen haben und die Arbeitswelt natürlich wesentlich intensiver ist, das Leben überhaupt intensiver und dichter gedrängt worden ist. Meins ist es dann auch nicht, als ich den Verein übernommen habe, 98, ja, da ist dann kurz davor mein erster Sohn auf die Welt gekommen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, da waren die Skifahrer damals, mit denen haben wir die Geburt eingeschwappt, auf Bayerisch gesagt. Ja, so war das halt. Und, aber in der intensiven Zeit bei mir mit der Praxis, natürlich sind wir ab und zu mal abends nach getaner Arbeit und dann nochmal auf ein Bierchen gegangen, aber das ist halt überhaupt nicht mehr so üblich, dass man dann bis nachts in die Puppen sich hinsetzt, ja, und das machen Einzelne, und aber das, wenn sie das von mir gewollt hätten, dann hätte ich ja Nein sagen müssen.
Wenn du nochmal auf die Zeit des ersten Vorstands zurückschaust, die Zeit ein bisschen Revue passieren lässt und daran denkst, wie viele Stunden du von deiner Freizeit ja geopfert hast für den Verein, für den SV Bocking, siehst du das genau wie der Peter Fliegel, mit dem habe ich mich eine ganze Weile unterhalten und ich bin immer froh, wenn einer so offen mit mir redet wie der Peter, dass in Zukunft der Verein eine Geschäftsstelle braucht und einen bezahlten Geschäftsführer. Weil einfach die Arbeit mit den ganzen Auflagen, steuerlichen Sachen viel zu umfangreich wird, um dass das einer noch von seiner privaten Zeit einfach bewältigen kann. Ist es noch zeitgemäß, dass man in solchen Vereinen ohne Geschäftsstelle leitet?
Das haben wir ja zwischendrin immer wieder angesprochen und dann auch zumindest dahingehend geregelt, dass wir zumindest die steuerliche Beratung, die ja dann auch rechtliche Konsequenzen hat, dass wir das dann irgendwann auch definitiv gesagt haben, das wird jetzt bezahlt, damit ja, die Ingrid das halt nicht wirklich alles komplett umsonst macht. Ja. Wir haben auch immer wieder versucht, Aufgaben aufzuteilen, weil klar, Ingrid kannte dann natürlich jeden Zahlungsvorgang und jede Notwendigkeit, wo irgendwas ist und nötig ist, und auch die Mitgliederverwaltung macht zwar die Einzelarbeit jemand anders, aber das ist halt mit den Mitgliederverwaltungen, da brauchst du die Daten, um beim BLSV, also bei den Sportverbänden, beim Landkreis, bei der Stadt überall die Gelder einzufordern, und dann natürlich läuft es dann wieder über einen Kassier, und da ist viel Arbeit dahinter und viel Zeit, und wir sind in einem Umbruch. Also als ich angefangen habe, war das noch absolut ehrenamtlich. Und wenn ich Ehrenamt denke, dann oder sage, dann denke ich eigentlich kostenfrei, also unentgeltlich. Wir haben die Zeit investiert und letztendlich, so wie es wir als Jugendliche bekommen haben, haben wir es denen weitergegeben. Die müssen die Nutznießer sein, die Erwachsenen, die Geld verdienen, die können dafür auch zahlen. Mhm. Wenn man es vergleicht mit Amerika, ist ja komplett anders. Die Amerikaner machen ihren Sport, die machen halt auch nur einen Sport. Die machen den einen Sport letztendlich nachmittags nach der Schule, an der Schule und organisiert über die Schule. Da sind Lehrer, weil die wenig verdienen, müssen die nachmittags noch irgendwas dazu verdienen. Da macht halt der Geschichtslehrer macht den Baseball und der Chemielehrer macht vielleicht Football oder irgend sowas. Und das kriegen die aber auch nicht umsonst. Also da zahlen die Eltern richtig Geld, und natürlich wird dann Corporate Identity immer schon, also alle das gleiche Trikot, alle die gleichen Klamotten, das gab es zu meiner Zeit ja kaum. Das ist beim Fußball schon lang, das ist bei den Turnerinnen und so, wo man sozusagen eine Uniform zum Auftreten auch braucht. Aber da ist viel Geld dahinter, und das muss man sehen, und man kann das heutzutage nicht von anderen verlangen, wenn man selber nicht bereit ist, die Zeit zu investieren. Und wenn ich sehe, die Fußball-Jugendabteilung, ja, die bringt ja noch mehr, da bringt ja jeder Trainer noch Geld mit. Ja, die sind ganz viele so gestrickt, auch wenn sie mal ein Benzingeld kriegen würden, letztendlich bringen sie noch mehr mit, als dann werden Spenden gesammelt und dann kriegen die Kinder wesentlich mehr an Weihnachtsgeschenken, als sie jemals an Beiträge zahlen. Mhm. Früher hat man ja die Kinderbeiträge bis 6 ganz frei und dann ganz, ganz niedrige Sätze bis 16. Dann haben wir es halt mit einem fast erwachsenen Beitrag. Ja, eigentlich zahlen jetzt die Rentner und die Kinder und Jugendlichen zahlen halt jetzt gleich viel. Mhm. Die Erwachsenen dazwischen ein bisschen mehr, sodass man zumindest also da schon mal ein bisschen ein Einkommen hat. Aber ich denke, wenn man Qualität fordern will als Eltern oder letztendlich als Sportler, da muss man die auch möglich machen. Und Ausbildung kostet Geld, das ist Freizeit. Es ist ja zusätzliche Freizeit, wenn ich jetzt von einem Fußballtrainer verlange, dass der einen Schein hat. Natürlich wird der klüger und besser und motivierter und hat auch, ach, was will der DFB momentan? Da gibt es ja auch, ändern sich ja alle 5 Jahre, ja, was die gern hätten. Aber wenn ich das verlange, dass der da hingeht, dann muss ich dem das halt auch zahlen. Ja. Und das sehe ich. Und da in diesem Umbruch sind wir. Und der ist noch lange nicht vollzogen. Aber der muss schon so gehen. Und dann gehört natürlich, man braucht jetzt keine Verwaltungsstelle oder irgendein Büro oder irgendwas, ja. Aber wenn man von jemandem verlangt, dass er das professionell macht, dann muss man halt auch professionelles Geld dafür geben.
Und gute Ausbildung ist ganz wichtig. Ich habe das damals bei mir, wo ich den Übungsleiter gemacht habe. Du nimmst ganz viele andere Sachen mit, nicht nur vom Sport, sondern auch Zwischenmenschliches, auf was man da achten muss, wenn einer über den Führerschein besteht oder Geburtstag hat oder weiß nicht, Oma ist gestorben und alles so. Da muss man auch mit dem Kind und mit dem ganz anders umgehen, als ob das jetzt normale Tage sind. Und sowas lernst du eben da auch alles als Übungsleiter und auch, was du für Verantwortung hast. Mhm. Das wissen die wenigsten. Also das ist riesengroß. Nochmal, da haben wir ja am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, zur aktuellen Situation. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, die Gesetze, die bayerische Staatsregierung erlässt, mit Ministerpräsident Söder und dem Ministerin Franke dazu, sind überzogen und Panikmacher. Alles, was den Sportverein ausmacht, war uns in den letzten Wochen verboten. Es bestand für längere Zeit vollkommener Kontaktverbot. Wie beurteilst du als Mediziner diese Lage und hat uns nicht genau dieser Kontaktverbot vor weit schlimmeren bewahrt?
Ja, genau davon muss man ausgehen. Das ist tatsächlich extrem schlimm hätte werden können. Und man muss schon auch Politiker verstehen, die eigentlich von der Sache ja keine Ahnung haben. Ja, ist diese Covid-19-Infektion, die kennen wir immer noch nicht. Es kommen ja jede Woche 3, 4, 5 neue Meldungen, und was hier wieder entdeckt worden ist oder wie die Inkubationszeiten sind etc. Aber wenn man sich vorstellt, man ist verantwortlich und es wird einem dann hinterher zu Recht vorgeworfen, hättest du das damals so anders gemacht, wie es dir empfohlen worden ist, dann hätten wir jetzt so und so viele 100.000 Tote weniger. Das traut sich keiner. Und das, wenn man sich das überlegt, dann kann man, dann muss man das absolut sagen, super, gut gemacht. Ob man das jetzt, sagen wir mal, diese Entscheidungen, die ja zum Teil oder zum großen Teil schon auch von oben herab getroffen worden sind, manchmal aufgrund zeitlicher Drängnis, ob man die sich ex post sozusagen vom Parlament dann bestätigen lässt, wobei das ja letztendlich dann auch zum großen Teil sicher auch so gemacht worden ist. Aber diese Situation war schon anders und deshalb musste da auch anders gehandelt werden als sonst. Ich kann es nachvollziehen und ich habe eine Arbeit aus Berkeley gelesen. Die haben versucht, mal zu berechnen oder zu extrapolieren, wie wäre es denn gewesen, wenn wir diesen Shutdown zu der doch relativ frühen Zeit nicht gemacht hätten. Wir waren ja 2 Wochen später, glaube ich, als die Österreicher dran, auch mit Maskenpflicht ein bisschen später. Aber das war eigentlich eine wirtschaftliche Situation, weil es die Masken einfach gar nicht gab. Also der hat sobald es irgendwie verfügbar war, das Zeug hat er sich auch verordnet. Aber also nach dieser Berechnung aus Berkeley, das ist da bei San Francisco, wäre ohne dem Ganzen, hätte man in Deutschland 400.000 Tote. Nicht Infizierte, sondern Tote. Und wenn wir es einfach laufen hätten lassen. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Das geht nicht. Und also definitiv ist so. Und mein Gott, man wünscht sich natürlich bei doch so niedrigen, offensichtlich sehr niedrigen Zahlen und damit auch keinem spürbaren Risiko. Also Man kennt zwar ein paar Infizierte, ich habe in der Praxis ein paar gesehen, auch keinen eigenen diagnostiziert. Mhm. Bisher, toi toi toi, Gott sei Dank, also die hatten es alle eigentlich schon hinter sich oder hatten eben nichts. Aber ist auch gut, dass so ist. Also so andere Verhältnisse wie jetzt in Florida, die möchte man nicht haben.
Ja. Du bist ja in deiner wenigen Freizeit, jetzt haben wir vorhin schon geredet, auch sportlich unterwegs, breit gefächert, wahrscheinlich heute immer noch. Was machst du genau im Sommer oder auch im Winter?
Also aufgrund der beruflichen Auslastung habe ich halt leider das, was ich nicht gut kann, ist mich zu einem festen Zeitpunkt an einem festen Ort zu einem bestimmten Sport zu verabreden. Und damit ist für mich eigentlich das, wofür ich 20 Jahre lang gearbeitet habe, hat für mich nie gepasst. Ja, der Mannschaftssport, wo man halt auch hin muss, und das funktioniert nicht. Ich gehe halt, wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe, wandern, vor Ort, regional, da kann man auch mal im Dienst mal ein paar Meter gehen. Ich gehe Radfahren, ich gehe Rennrad fahren, ich gehe Mountainbiken, ich gehe Touren, längere Touren fahren. Seit 2 Jahren machen wir im Urlaub eigentlich fast nichts anderes. Mhm. Als mit dem Rad wegfahren, also meine Frau und ich, nachdem die Kinder jetzt doch alle ganz groß sind. Im Winter gehen wir Skifahren und Langlaufen und im Sommer Bergsteigen. Ja, genau die Sachen eigentlich. Kajak fahren und auch noch.
Okay.
Also quer.
Bist du da bei deinem Sport als Mediziner eher vorsichtiger, weil du weißt, wie Verletzungen zu reparieren sind? Oder sagst du dir wie Laura Dahmeyer, scheiß dir nichts, dann fällt dir nichts?
Noch denke ich über Verletzungen nicht nach. Außer wenn ich jetzt zum Beispiel, die Jungs fahren jetzt mit dem Downhill-Fahrrad die Downhill-Strecken runter. In Leogang war ich mal unterwegs, bergauf, bergab, Lift rauf, Fahrrad runter. Da wird es dann schon steil, und das habe ich halt, da merkt man dann, dass ich älter bin, dass ich manche Bewegungen auch nicht mehr lerne oder mich darin nicht mehr wohlfühle, dann mache ich es dann auch nicht mehr so. Mhm. Und zum Beispiel beim Downhill brauchst du in der Steilkurve, musst du eine Geschwindigkeit haben, sonst fällst du um. Mhm. Also ich falle dann eher um, weil ich das halt nicht mehr kann, dann lasse ich das auch bleiben, aber nicht, weil ich überlege, ach, da könntest du jetzt das wehtun und das wehtun, das nicht. Und wenn ich beim Skifahren bin, dann ist das wie damals mit 16. Vielleicht fährt man nicht mehr mit 120 Schuss durch die Pisten, aber mit 90 bis 100 sicher.
Ja, das haben wir eben auch gemacht, GPS gemessen, wer der Schnellere war. Aber nachdem ich mir in Südtirol das Kreuzband gerissen habe, fahre ich ganz anders. Also ich fahre nicht mehr solche Kurvengeschwindigkeiten, weil ich auch dem Kreuzband nicht mehr traue. Es ist da ja kein Kreuzband mehr, es ist irgendwas anderes.
Ja, Gottlob habe ich noch nichts Ernsthaftes hinter mir.
Gehst du gern auf Konzerte? Und wenn, welches war der Beste, was du besucht hast?
Ich habe nicht sehr, sehr viele, sagen wir mal, Rock- oder ähnliche Konzerte, auch mehr Konzerte besucht. Aber ein paar ganz entscheidende. Das war Bob Dylan in Nürnberg am Zeppelinfeld. Wow. Und die Stones in München. Und also ein paar so herausragende haben wir schon. Ich wäre gerne in Woodstock gewesen, aber da war ich noch zu klein. Ansonsten gehen wir regelmäßig klassische Konzerte, also ob das Europäische Wochen oder bei uns am Niederbayerischen Theater, also ein paar Saal letztendlich, dann sind in Jazzkonzerte genauso. Wenn es mal ist, dann auch mal ein Rockkonzert, aber das ist eher selten geworden. Aber Jazz, Klassik, so schon querbeet gerne. Ja.
In Lanzig gibt es da die Möglichkeit, da kann man live bei der Mailänder Scala, da geht man dann auch in Frack und alles ins Kino und kann dann wirklich da live. Und man hat dort echt den Eindruck, man ist in Mailand, und das ist auch mal super schön.
Gibt es in Füssing auch, macht mein Vater gerne. Ich habe es noch nicht probiert, aber mich juckt es auch überhaupt nicht. Ich finde, das mag zwar sein, dass die nochmal um vielleicht 2 Klassen besser sind als die regionalen Künstler, aber dieses Live-Erlebnis im Passauer Theater, wenn da eine Oper gesungen wird, wenn du da 5 Meter weg bist, du lebst mittendrin, das kannst du, und das ist halt einfach live, und das erlebst du auch, die Künstler. Und wenn ich im Kino mir anschaue, es ist ja auch du hast dann kein Standbild, sondern ist natürlich ist das redaktionell aufbereitet. Du hast immer den Sänger groß. Das ist halt, letztendlich ist es eine Vorführung. Keine Aufführung, wo man dann alles im Blick hat, alles im Gefühl hat, sondern man kriegt halt gefiltert durch das Auge des Redakteurs oder des, wie sagt man, Regisseurs, kriegt man es gefiltert und ne, noch juckt es mich nicht.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, wo du immer eine Antwortmöglichkeit hast. Du darfst doch gern begründen. Kaffee, schwarz oder weiß?
Meist schwarz, aber manchmal auch weiß.
Tempo 130 auf der Autobahn oder Tempo for free?
Ja also Tempo 130 ist längst überfällig. Es wäre entspannt. Noch ist es anders. Ganz selten fahre ich noch schneller, aber also meistens limitiere ich mich auf echte 130, weil es einfach entspannteres Geht Reisen ist. Genau.
E-Bike oder Mountainbike?
Noch komme ich ohne Strom überall hin.
Der Rolf hat zu mir gesagt, wenn ich was mit Motor brauche, dann kaufe ich mir ein Auto. Fleisch oder Salat?
Salat, Fleisch zwar ab und zu, aber...
Nutella oder Brotaufstrich?
Beides mal so.
Party oder Restaurant? Wenn man sich abends einladen würde, dann sage Party oder wir gehen in ein gutes Restaurant.
Wir haben beides häufig. Also viele Partys mit vielen Freunden und dann auch wieder gute Restaurants. Kann man nicht entscheiden.
Fußball oder Formel 1?
Eher Formel 1, aber wenn es nicht der regelmäßige Fußball ist, sondern was Besonderes ist, dann auch gern Fußball.
Wer hat gewonnen beim Formel 1 letzte Woche?
Keine Ahnung, ich weiß bloß, dass der Vettel gelost hat.
Ja, Hamilton, das stimmt immer.
Nee.
Meer oder Berge?
Berge.
Rockkonzert oder Oper?
Beides.
Android oder iOS?
Auch beides.
Geht auch beides.
Ein dienstliches iOS und ein privates Android.
Dann habe ich noch eine Frage, wo jeder immer gerne ein bisschen schluckt. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich für die Zukunft mit auf den Weg geben?
Einem 16-jährigen Ich.
Der sitzt jetzt da?
Ja, der sitzt jetzt da.
Der kleine Peter?
Überleg dir, was dir wichtig ist und dann geh dem hinterher. Mach das gezielt und mach nichts extrem, probier viel aus und lerne. Und wie hat der Bürgermeister zu den Arbeiterinnen gesagt, habt auch mal den Mut, falsche Entscheidungen zu widerrufen.
Ich fand übrigens die Rede vom Franz, die er da gehalten hat im letzten Jahr, ich war ja bloß im letzten Jahr dabei, richtig gut. Und vor allen Dingen, was er auch gesagt hat, wenn ihr wirklich merkt, nach ein, zwei Wochen, Monaten, das ist das Falsche, brecht es ab. Fangt es lieber nochmal neu an, ehe ihr ein Leben lang sagt, hätte ich mal damals was anderes gemacht.
Hat er jetzt in der Videobotschaft, die leider sehr, sehr kurz war, das war die Aussage, zu der er sich die Zeit genommen hat. Und dies ist eine sehr gute Idee, weil es wirklich so ist. Man muss sich mal entscheiden, es ist halt so. Ja. Gar keine Entscheidungen zu treffen, ist sicher schlecht. Und man muss auch den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man dann sieht, war doch nicht das Wahre, dann muss man es auch revidieren. Kann man ja.
Ja, genau.
Man macht Fehler im Leben und man muss es halt einsehen und dann ändern.
Dann bleibt mir zum Ende noch zu sagen, vielen Dank, lieber Krisenmanager Peter, für die offenen Worte, für deinen Einsatz von jetzt für Pocking. Muss ich immer wieder sagen, da erzählen wir heute noch von. Es nimmt natürlich keiner heute in die Hand und sagt, das haben wir jetzt von Peter Hück damals so, darum machen wir das so, sondern das heißt, das haben wir vom SV Pocking so entschieden und so ist es eigentlich auch. Da ist niemals der Peter vor uns und sagt, wir machen das jetzt so, wie ich sag und nicht anders. Aber so war der Peter nie, der hat nie gesagt, ihr müsst jetzt das und das so machen. Es wurde immer entschieden, alle miteinander. Ich hoffe, wir dürfen dich nochmal nach deinem Rat fragen, wir dürfen dich schreiben, dich anrufen und bitte, bitte bleib so, wie du bist. Vielen, vielen Dank.
Nichts zu danken. Ich sehe mich nicht als Krisenmanager. Das Wort natürlich, gab es Krisen, ist schon klar. Und man muss in der Position immer was entscheiden, machen, reparieren. Mein Gott, Gebäude braucht Unterhalt etc. etc. Aber letztendlich ging es doch darum, den Sport möglich zu machen. Und das war die große Freude. Und wenn er dann bei den Veranstaltungen, deshalb geht man da auch immer wieder gerne hin, wenn man die Zeit hat. Wenn du siehst, wenn da 30, 40 Mädels rumturnen, wenn die, in welcher Haltung die durch die Halle gehen und wenn du die Fußballer siehst, die sich über ein Tor freuen oder vielleicht auch mal bedrückt, betröppelt hinterher wieder rauskommen, aber dann sich in der Mannschaft aufrichten oder wenn du den Spaß siehst, den die Kinder beim Skifahren haben oder beim Schwimmen, ist egal. Das, darum ging es. Und deshalb war das kein Mensch.
Vielen Dank, sehr gut.
Danke auch.